Ja, guten Morgen euch allen, auch von mir. Mein Name ist, wie gesagt, Gunter Röllinghoff. Da hinten ist der Frank Quator an dem Bibeltisch. Und wir freuen uns, heute bei euch zu sein. Die Gideons sind ja wahrlich keine Unbekannten bei euch. Der liebe Rolf Büchel, den ich noch in sehr, sehr guter Erinnerung habe, das war einer der Gideon-Brüder, die mich immer am meisten hier in Solingen beeindruckt haben. Ein echter, treuer Gideon, der Rolf. Ja, wir danken euch ganz herzlich, dass wir hier sein dürfen bei euch und auch unsere Arbeit gleich nach der Predigt, wollen wir das machen, noch mal kurz vorstellen. Und ja, wir sind halt auf Unterstützung der Gemeinden angewiesen für unsere Arbeit und deswegen werde ich gleich auch einen kleinen Werbeblock einfügen. Ich weiß nicht, ob der Armin damit rechnet, dass gleich die richtigen Antworter dann auch die Gemeindekasse plündern werden. Denn man kriegt ja bei Millionär Geld, nicht, dafür. Also wendet euch gleich an ihn. Nicht, dass das hier nur so ein Fake war, nicht? Ja, es ist ja eine Person, die so landläufig gar nicht bekannt ist, der Gideon. Ich weiß noch, als meine Frau Sonntagsschule machte, da kam sie mal nach Hause und erzählte beim Mittagessen, als sie dann so ein bisschen erzählte von der, was sie gemacht hätten. Da wäre also ein Kind gewesen, hätte hinterher gefragt, hör mal, hast du auch was behalten heute? Und hat sie gesagt, also die hat irgendwas von einem Video erzählt. Also das Wort war bekannt, aber Gideon ist ja nun etwas Unbekannteres. Aber ich habe heute hier mit sehr kundigen Bibelleuten zu tun. Und deswegen brauche ich die ganze Geschichte überhaupt nicht zu erzählen, reicht auch gar nicht die Zeit. Der Gideon ist also unser Namensgeber. Ja, für mich als Junge war diese Geschichte eigentlich einer der Favorites aus der Bibel. Da war richtig Action. Und die konnte ich nicht oft genug hören. Und ich empfehle euch wirklich, diese Geschichte mal nachzulesen. Die steht ja in dem Buch der Richter im Alten Testament, Kapitel 6, 7, 8. Und ist wirklich eine tolle Geschichte. Die kann man auch sehr gut in der Familie mit Kindern so erzählen, so mit Fortsetzung folgt. Ja, dann geht's morgen weiter. Stellt euch mal vor, ihr arbeitet an eurem PC und gebt da alles Mögliche ein, Daten und Fotos und keine Ahnung was. Und immer, wenn ihr gerade so abspeichern wollt, da kommt so ein Virus um die Ecke und beschädigt dann irreparabel eure Festplatte. Alles futsch. Oder du bist eine Mutter, lernst mit deinem Kind für die Englischarbeit und lernst und kurz vor der Arbeit, wenn es das Gelernte abrufen soll, ist die Blockade im Kopf. Immer wieder neu. Weg, mangelhaft. Alle Mühe beginnt wieder von vorn. Oder du bemühst dich mit Kunden ins Gespräch, ins Geschäft zu kommen und bist kurz vorm Abschluss und dann kommt die Konkurrenz und schnappt dir den Auftrag immer wieder weg. Frustrierend. Oder vielleicht hast du einen Garten zu Hause, Gemüse und pflegst und hegst den. Und immer wieder kommen so die Wühlmäuse oder wer auch immer und fressen alles weg und bringen dich um die Früchte deiner Arbeit. Das ist frustrierend, solche Erlebnisse. Wir könnten die Fortsetzung machen. Jeder hat da so sein in seinem Leben solche Erlebnisse, wo man sich tatsächlich völlig ohnmächtig und man wird auch irgendwann wütend. Und du bist, ja, neben der Spur. Der Gideon, unser Thema heute, war genau so ein Mann. Ein Mann, der sich genau so frustriert fühlte. In dieser uralten Geschichte, die spielt ja vor so ungefähr 3.500 Jahren. Also das ist ein Zeitraum, wo wir heutzutage in ein Museum gehen und uns irgendwelche Ausgrabungen, irgendwelche Fundstücke angucken, die aus dieser Zeit herstammen. Da können wir hingehen, in dieses Buch es aufschlagen und Geschichten lesen, die genauso alt sind und den Eindruck gewinnen, Mensch, das ist ja aktuell, als wenn es gestern passiert wäre. Da macht ja jemand Erfahrungen, die genauso sind, wie wir sie heute auch machen. Der Prediger Wilhelm Busch, also nicht der Zeichner, sondern der Prediger, der sagte einmal so schön, das habe ich mir sehr gut geprägt, die Menschen der Bibel, das sind eigentlich unsere Zeitgenossen. unsere Zeitgenossen. Deren Leben können wir beobachten und viel daraus für uns entnehmen. Ich möchte heute drei Punkte aus der Geschichte berühren. Einmal die Krise, denn Gideon stand in einer richtigen Krise. Dann die Veränderung dieser Krise und eine Nutzanwendung aus dem Neuen Testament. Ich lese zunächst mal so ein paar Verse nur an. Wie gesagt, die Geschichte ist lang, aber damit wir so ein bisschen hineinkommen in die Situation. Richter 6, Vers 1. Und wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie für 7 Jahre den Midianitern aus. Das war ein Volk, was so um sie herum wohnte. Und die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Vers 3. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und die Amalekiter, also ihre Verbündeten, bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Und sie ließen ihnen nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alles weg, Schafe, Rinder, Esel. Und dann kommt dieser Abschnitt, wo wir vorhin schon unsere Millionenfragen begonnen haben. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe der Abieser. Und Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns das all passiert? Wo bleiben denn die Wunder, von denen unsere Vorfahren erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns wohl verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Wir erleben hier das Volk Israel, das Volk Gottes, Volk Israel, mal wieder in einer Krise, in einer unguten Situation. Und Krisen, die wurden im Volk Gottes immer ausgelöst. Entweder taten sie, was Gott nicht gefiel, oder sie taten nicht, was Gott gefiel. Immer eins von beiden war dran. Dann ging es mal eine Zeit lang gut, dann ging es mal eine Zeit lang wieder schlecht. Und die Generation, die die Wunder Gottes bei der Einnahme des Landes Kanaan, wo sie ja von Ägypten aus hingezogen waren, also etwa das heutige Israel, die diese Wunder Gottes auf dieser Reise erlebt hatten, denken wir zum Beispiel an die Eroberung Jerichos und andere sagenhafte Sachen, die da passiert sind, die das noch persönlich miterlebt hatten, die waren alle gestorben. Die gab es nicht mehr. Und Gott geriet mit ihnen, mit ihrem Sterben sozusagen auch in Vergessenheit. Und das Land, das verheißene Land, das war so mehr recht als schlecht in Besitz genommen worden und verteilt worden. Und die Probleme, die sie hatten am Anfang mit den Bewohnern, die waren dann vorbei, denn man hatte sich mit ihnen nett arrangiert. Israel hatte sich dort so häuslich eingerichtet und man wurde so langsam, peu à peu, so wie alle anderen, um sie auch herum. Der Josua, ihr Führer, damals, das war ein alter Mann geworden. Und am Ende seines Lebens, dann hat er nochmal die Israeliten so ins Gebet genommen, hat gesagt, Leute, bitte habt Ehrfurcht vor Gott. Habt Ehrfurcht vor eurem Herrn und dient ihm treu und dient ihm beständig. Und trennt euch von den Götzen dieses Landes. Und vor allem entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Wem ihr euer Leben widmen wollt, entscheidet euch und achtet darauf, dass wenn ihr euch entschieden habt, ihr diesen Gott für den ihr euch entschieden habt, lieb habt. Dass ihr ihn lieb habt. Aber bereits wenige Jahre später, und so fängt das Buch der Richter ja an, taten sie genau das, was Gott nicht gefiel. Sie hängten ihr Herz an ganz andere Sachen. Andere Götzen werden dort genannt. Und dann kommt so ein Vers, der steht da so zwischen. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ein jeder tat, was so für ihn okay war. Und damit begann die Kluft zwischen ihnen und Gott, sich immer ein Stückchen weit zu verbreitern. Und das ist keine gute Situation. Dann waren Dinge im Volk, die nicht gut waren. Das Sündigen im Volke Gottes wiegt immer schwerer als das Sündigen in der Welt. Weil Kinder Gottes es eben anders wissen können und auch wissen sollen. Und Gott macht das eben traurig. Und dann tat er etwas, was wohl die allermeisten von uns, wahrscheinlich damals genauso wie heute, nicht als sein Handeln verstanden. Eher klagte man Gott deswegen an, was er da tat. Denn er ließ ja zu, dass diese Midianiter und die anderen Völker um sie herum, dass die immer stärker wurden und Israel in eine ziemlich bedrohliche Unterdrückung brachten. Wir hätten gefragt, wie kann Gott sowas zulassen? Jahr für Jahr fielen diese beiden Völker vor allem in das Land ein, raubten, was nicht nied- und nagelfest war, schleppten es weg. Und die Israeliten konnten sich nicht gegen wehren. Die Not wurde größer und größer und das Volk, irgendwann verfielen die in eine Lethargie, resignierten und dann können wir sowieso nichts machen. Israel hatte damals, so ist die ziemlich klare Analyse im Buch der Richter, ein paar ganz heftige hausgemachte Probleme. Und mittendrin lebte dieser Gideon. Eigentlich sind diese Probleme immer wieder da, immer wieder neu. Ich bin überzeugt, auch heute. Sie sind immer wieder da. Sie hatten, die Weltgeschichte besteht ja eigentlich immer wieder aus Geschichten, die sich wiederholen. Und das Dolle ist ja daran, dass wir aus diesen Geschichten eigentlich gar nichts lernen. Wir machen immer wieder neue Erfahrungen, die unsere Eltern, unsere Vorfahren eigentlich schon gemacht haben. Erstens, durch andere Götter lief Israel Gefahr, das Zentrum ihres Glaubens zu verlieren. Theoretisch war er noch da, im Bekenntnis war er noch da, aber in ihrem alltäglichen Leben spielte Gott keine wirkliche Rolle mehr. Er war nicht mehr König ihrer Herzen. Er war nicht mehr König ihrer Herzen. Zweitens, sie waren ja eigentlich dazu angetreten, oder Gott hatte sein Volk antreten lassen, dass sie die anderen Völker beeinflussten im Guten. Die anderen Völker, wir würden heute sagen, missionierten. Und zum Glauben an diesen lebendigen, großen Gott brachten. Aber bei ihnen war es umgekehrt. Die anderen Völker missionierten sie. Sie gerieten unter den Einfluss einer Umwelt, die sie prägte. Und die Kraft, die sie auf die Gesellschaft um sie herum ausüben sollten, die war weg. Ein drittes, sie hatten keine wirkliche Führung mehr. Oft genug heißt es ja im Richtergebot, ein jeder tat, was ihm so okay schien. Und ich stelle mir das auch so vor, wenn eine Mehrheit sich entschied, das machen wir so und so, dann war das auch richtig. Sie hatten keinen Mose mehr. Sie hatten keinen Josua mehr. Und es fehlten überall im Land irgendwie Männer oder Frauen mit einer geistlichen Autorität, die etwas mit Gott erlebt hatten. Es fehlten Vorbilder. Es fehlten Mutmacher. Und zuletzt, dieses Volk kannte Gott so langsam nur noch vom Hörensagen. So wie einer vom Krieg erzählt. Sie kannten Gott nicht mehr aus erster Hand, aus ihrem eigenen Erleben. Vielleicht noch aus Predigten. Und Gideon war ja die erste Frage, als der Engel da zu ihm kam. Ja, wo sind all die Wunder? Ich sehe nichts. Ich erlebe das nicht. Folge dieser Probleme war, dass Israel sich immer mehr zurückzog. Man wurde passiv. Es war eben nicht zu ändern Man konnte nichts machen. Und keiner stand auf und sagte, Leute, wir wollen uns doch mal wieder auf unseren Gott besinnen. Wen haben wir denn da? Gott kann es ändern. Und wenn wir zusammenstehen, wenn wir wirklich ernst machen, dann können wir es doch mit Gott schaffen. Und ich denke manchmal so, wenn ich an Gemeinden denke in meinem Umkreis, wir haben uns manchmal stehen in der Gefahr, uns in so Nischen zurückzuziehen. Und wir haben uns manchmal sogar damit abgefunden, statt offensiv zu sein, auf Menschen zuzugehen, nicht innerlich zu kapitulieren, auch nicht müde zu werden. Wir werden schnell müde. Wenn hier die Geschichte aufhören würde, dann wäre es eine ganz traurige Geschichte, eine ganz traurige Sache. Aber Gott sei Dank, die Geschichte ist überhaupt nicht zu Ende, ganz und gar nicht. Sie geht weiter. Und da komme ich zum zweiten Punkt, die Veränderung. Wie gesagt, viele denken, Gemeinde ist Auslaufmodell. Das hört man heute hin und wieder. Die Gemeinde ist überhaupt kein Auslaufmodell. Die Gemeinde ist, das hat mir mal jemand sehr eindrücklich gesagt, sagt der Gunther, die Gemeinde ist die einzige Einrichtung auf Erden, die einzige Gesellschaft, die einzige, ich sag mal, Organisation, die ewig ist. Es gibt keine andere auf Erden, die ewig ist. Noch nicht mal die Ehe ist im Himmel. Aber die Gemeinde ist im Himmel. Wir arbeiten, wenn wir hier sitzen, als Gemeindeglieder, jeder für sich, an einer Sache, die ewig ist. Und ich frage mich immer wieder, wenn und wann, wenn nicht diese Sache, für die ich arbeite, sie lohnt es. Es gibt keine andere auf der Erde. Und deswegen sollten wir von Gott immer wieder neu Großes erwarten und uns nicht auf die Stimmungen, auf die allgemeine Großwetterlage, die oft uns so lähmen könnte, einlassen. Und Israel beginnt, so fängt das hier an, das Richterbuch, das Kapitel 6, mit in seiner Not tatsächlich nach Gott zu rufen. Und die erste gute Botschaft, die wir aus diesem Abschnitt lernen, ist, dass Gott ihnen nicht die kalte Schulter zeigt, nicht sagt, tja, ihr wolltet ja nichts von mir wissen, seid doch selber schuld. Warum seid ihr nicht anders? Nein, er lässt sich auf sie ein, er geht auf sie ein und erbarmt sich ihrer. Nicht sofort auf breiter Front. Das lernen wir auch hier. Gott beginnt fast immer mit Einzelnen, mit wenigen, im Verborgenen. Und er sendet sogar seinen höchsten Engel zu ihnen. Er sendet seinen Engel nicht an die Volksvertretung, nicht zu irgendwelchen Offiziellen. Er sendet ihn zu einem einzelnen Menschen. Und er sagt ihm etwas Ungeheuerliches, eigentlich total Komisches. Er sagt ihm, hör mal, Gideon, du bist mein Held. Mit anderen Worten, auf dich habe ich gewartet, du bist der Mann, du bist mein Held. Volle Kraft voraus, du bist der Retter des Volkes. Ich habe da den Eindruck, dass der Gideon wahrscheinlich gedacht hat, macht sich Gott da über mich lustig? Denn er gehörte ja auch zu diesen Resignierenden im Lande. Er gehörte ja auch zu denen in dieser relativ kraftlosen Gesellschaft. Und er spricht das ja auch aus vor Gott. Ach ja, wenn das so wäre, wenn der Herr mit uns ist, dann warum erleben wir so viel Frustrierendes? Warum ist da so wenig Sieg in unserem Leben? Wo sind die tollen Wunder? Er ist genauso enttäuscht wie alle anderen in diesem Volke auch von einem Gott, der offenbar nicht eingreift, der meine Situation nicht ändert. Gideon ist keiner von den Starken im Volke. Das lesen wir nicht. Und kaum einer war wahrscheinlich in seinen Augen so ungeeignet und so unpassend für Gott als er selber. Aber das Entscheidende ist in dieser Geschichte, Gott will ihn. Gott will ihn. Wir können da jedes Wort betonen. Gott will ihn. Dich. Und das ist das Unglaubliche, dass Gott mit ganz anderen Augen an diese Situation herangeht. Der Gideon hätte jetzt sehr geschmeichelt sein können. Hätte gesagt, oh, hat Gott aber den Richtigen gefunden. Endlich werde ich mal erkannt in meinen Qualitäten. Meine Brüder haben da immer anders über mich gedacht und um meinen Vater. Nein, der Gideon war, und die Schrift ist da sehr ungeschminkt, der war ein Angsthase. Der war ein Angsthase. Weizen dreschen tut man nicht in einer Kälte. Da ist überhaupt kein Platz. Zum Beispiel, das wissen wir aus den Bildern, früher im Orient, vielleicht noch ganz früher sogar in unserem Lande hier, das war abnorm, da braucht man Platz, um Weizen zu dreschen mit dem Pflegel. Aber Gideon geht in eine Kälte, ganz in die hinterste Ecke, weil er Angst hat. Und er hat Zweifel. Er hat Zweifel. Geht das überhaupt weiter hier mit mir? Meine Schwäche und meine Angst und wie Gott sie behandelt, das ist das große Thema hier. Wenn ihr die Geschichte lest, ihr werdet feststellen, das Wort Angst kommt hier sehr oft vor. Und Gideon hatte mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, mit Entmutigung. Er sagt zum Engel, wie bitte, womit soll ich denn retten? Ich habe doch nichts. Meine Familie ist völlig unbedeutend. Wir haben keine Beziehungen, kein Vitamin B. Und ich bin der Allerjüngste. Was kann ich schon bewirken? Wir lernen hier, Gideon wurde nicht deswegen berufen von Gott, weil er von vornherein ein Glaubensheld gewesen wäre. Das macht mir sehr viel Mut. Ich bin kein Glaubensheld. Mir sagt das, Gott kann mich und dich genauso gebrauchen, berufen wie damals ein Gideon. Vielleicht kennt ihr das Buch, Gott braucht keine Helden. Gott braucht keine Helden. Er beruft in der Regel nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Er beruft in der Regel nicht die Begabten. Er begabt die Berufenen, sagte mal jemand. Normale Leute wie dich und mich will Gott gebrauchen, um in unseren Familien, unseren Gemeinden, unserer Gesellschaft zu dienen und Licht und Salz zu sein. Und dann sagt er zu dem Gideon diese ermutigenden Worte, hör mal, du brauchst keine Angst haben, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Wenn ich mit dir bin, dann kannst du mit mir auch die Midianiter schlagen. Du wirst mein Held. Ich stehe hinter dir. Du wirst mein Held. Paulus sagt einmal zu den Korinthern am Anfang seines ersten Briefes, gerade das, was nichts gilt in der Welt, wo wir sagen, das sind Schwache, die sind unbrauchbar, die sind ungebildet. Daumen nach unten, würden wir sagen, in der heißen die Shows nochmal, wo die... Ich weiß noch nicht. Daumen unten, kein Zettel, kein Foto. Gerade das, sagt Paulus, hat Gott sich auserwählt. Das macht Mut. Wir brauchen keine Glaubenshelden zu sein. Und das Großartige, was Gott direkt hinterher schiebt, hinter dieser Aussage ist, er schenkt ihm seine Gegenwart. Die Frage vorhin war, was macht er da? Ein Snack oder was? Ja, der hat ihm einen Snack bereitet. Mit Gott mal so eben gespeist. Das ist unglaublich, mit diesem Engel. Gideon erlebt Gottes Gegenwart. Der Ewige, den er sowas von abwesend wähnte, noch vor ein paar Minuten oder Stunden, sowas von weg, von weit weg, der war plötzlich hautnah bei ihm. Er spürt seine Gegenwart. Er kommuniziert mit ihm. Und ich glaube, so ein Erlebnis, egal wo wir das erleben, am Strand, in der Gemeinde, beim Bibellesen, im Gespräch mit jemandem, egal wie, das nordet dich völlig neu ein. Jedenfalls meine Erfahrung. Das ordnet dich völlig neu ein. Und das ist gut. Und das erfüllt einen Gideon, diesen Angsthasen, mit Frieden. Gott sagt zu ihm praktisch, ja, ich weiß, wie du bist. Ich weiß es viel besser als du selber. Und ich kenne deine Probleme, aber mich interessiert viel mehr, was du sein wirst und nicht, was du im Moment bist. Mich interessiert viel mehr, was du sein wirst. Ich Gott, ich sehe, ich kann das, was meine Kraft in dir schaffen kann. Du siehst das nicht. Du hast vielleicht nur Minderwertigkeitsgefühle, Angst, Furcht, Menschenfurcht. Und ich will das gar nicht von dir hören, Gideon. Ich schaff das schon. Gideon, ich will das gar nicht von dir hören. Viel wichtiger ist, dass du weißt, ich bin mit dir in diesem Prozess. Und ich rüste dich mit meinem Heiligen Geist aus. Und der kann das was du nicht kannst. Und das reicht. Und Gideon bekommt dann sofort die erste Hausaufgabe, haben wir gerade abgefragt, habt ihr auch fast alle gewusst. Der Hausgötze, der musste verschwinden, der das, die Beziehung zu dem lebendigen Gott stört. Und wir wissen alle, wenn wir so in unserem Leben kramen, was das wohl sein könnte. Bei jedem ist das irgendwas anderes. Das kann eine liebgewordene Sünde sein. Das kann eine unheilige Lebensweise oder irgendein verborgenes Hindernis sein, was Gott und seinen Geist irgendwie lähmt, in uns was zu bewegen. Wir müssen immer erst aufräumen. Wenn ich an meine Garage denke oder meinen Speicher, dann graut's mir. Aber ohne Aufräumen kriege ich keine neuen Verhältnisse da drin. Das ist so im Leben. Klar Schiff machen. Und der Gideon bekommt wahrscheinlich sofort wieder weiche Knie. Muss das denn sein? Geht's nicht anders? Ich hätte gerne mit Lobpreis angefangen oder mit irgendwas. Nein, Gott sagt, Gideon, aufräumen. Da sind Dinge in deiner Familie, in deinem Leben, die gehören nicht zu mir. Und diese Angst, die der Gideon hat, wird auch hier nicht auf eine übernatürliche Weise beseitigt. Gott macht nicht einfach so und die ist weg, wie man den Schalter an- oder ausmacht. Er sagt, hör mal, probier's aus. Mach einfach. Geh. Und Gideon probiert es aus. Wie gesagt, ich denke mit zitternden Knien. Und die Angst geht quasi im Gehen weg. Er erlebt, Gott zu vertrauen, schafft Angst weg. Mit Gott rechnen, befreit innerlich. Und dieses Gottvertrauen geht nicht von heute auf morgen. Da bin ich überzeugt. Es gibt immer mal wieder Ereignisse, wo man wie so ein Erdbeben Gottvertrauen lernt. Das kann gut sein, aber normal ist es nicht. Normal ist, dass es langsam wächst. Und deswegen erbittet sich auch ein Gideon, wir haben das auch vorhin abgefragt, immer wieder ein Zeichen. Gott, bin ich auf der richtigen Spur? Habe ich das richtig verstanden, was du mir da sagst? Sag es mir nochmal, zeig mir es nochmal. Wir deuten diese Zeichen immer so als Schwäche. Ach, der braucht einen Normbeweis, einen Normbeweis. Meine Güte, der hat überhaupt keinen Glauben, der Gideon. Nein, das ist Gottes Art mit einem Menschen, wo er weiß, der hat Angst, der zweifelt, der ist, um ihn weiterzubringen. Das dürfen wir von Gott erbitten. Gib uns eine Bestätigung. Gib uns ein festes Herz. Der Kleingläubige, der Zauderer, der musste manchmal die Stimme Gottes mehrmals hören halt und noch ein Wunder extra kriegen, bevor er loslief. Und Gott gewährt es ihm. Gott hat Geduld mit unserer Entwicklung, wie bei so vielen anderen in der Bibel. Und dann die Preisfrage. Ein Heer zusammenstellen, das ist sowas von absurd, was da abläuft. Das ist unglaublich. Die Zahlen belegen das ja. Die Midianiter hatten ein riesiges Heer, wir lesen das, und die hatten diese Rennkamele. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Rennkamele, das war die Armee damals, die Panzer. Eine stolze Menge Soldaten meldeten sich auf den Aufruf von Gideon. Jawohl, wir wollen losziehen. Und dann wird Gideon alles, ja fast alles aus der Hand genommen. Alles, worauf er sich hätte verlassen können und sagt, boah, 32.000 Leute, damit kann ich schon was anfangen. Die Midianiter sind zwar immer noch stärker als wir, aber 32.000 ist schon eine gute Nummer. Ein Albtraum. Gott dezimiert sein Heer um 99%. 1%, mathematisch nicht ganz korrekt, 1% bleibt übrig. 1%. Wie blöd muss der Gideon sich vorgekommen sein. Wie blöd. In welche Nummer bin ich da geraten? Und vor allem, wie komme ich da wieder raus? Also, ich wette, jeder von uns hätte an dieser Stelle spätestens die Flinte in das berühmte Korn geworfen. Gott muss uns oft freimachen vom Zauber großer Zahlen. Wir lassen uns durch eine Menge sehr beeindrucken in der Regel. Aber nicht die Masse macht's, nicht man denkt. Die Meinungsumfragen haben das und das ergeben. Nicht die Masse hat automatisch recht. Die Bibel redet meistens von wenigen, von einigen, von zwei oder drei im Extrem. Aber die waren hingegeben an Gott, die lebten mit Gott. Die hatten ein ungeteiltes Herz. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Pastor Humbo kennt aus dem Oberbergischen. Der hat mal diesen markanten Spruch gesagt: Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrzahl. Mit Gott in der Mehrzahl. Gott will nicht einfach Siege geben. Er will nicht einfach Gelingen schenken, sondern uns Vertrauen in ihn lehren. Wenn Gelingen mich dazu verleitet, selbstzufrieden zu werden und mich selbst zu bewundern, dann hätte es letztlich nicht schlimmer für mich, dann ist es letztlich schlimmer für mich als Misslingen. Nochmal, wenn Gelingen mich dazu verleitet, selbstzufrieden zu werden und mich selbst zu bewundern, dann ist es letztlich schlimmer für mich als Misslingen. Wenn 32.000 gewonnen hätten, gesiegt hätten, eine ganz andere Perspektive. Nein, Gott hatte den Feind bereits erledigt, aber wer konnte das wissen? Gott ändert seine Taktik eigentlich nicht. Fast scheibchenweise geht er mit Gideon weiter. Und dann kommt ein Erlebnis, das hat der Abend vorhin nicht aufgenommen, weil es wahrscheinlich noch schwieriger wäre, so Richtung Millionenfrage. Der persönliche Weg von Gideon, der geht so weit, dass Gott sagt: Hör mal, ich bringe dich mal ganz kurz mit dem Feind direkt in Kontakt. Der Gideon sagt: Wie bitte? Ich bin froh, wenn ich Abstand habe. Nein, sagt Gott, geh mal heimlich runter ins Lager der Midianiter, da unten in dieser Ebene. Und wenn du Angst hast, dann nimm den Pura mit. Das war wahrscheinlich so ein Helfer von ihm. Dann nimm den Pura mit und hör mal, was die Leute da reden. So nachts vor ihrem Zelt oder in ihrem Zelt. Und dann haben sie sich angeschlichen. Und worüber redeten die Leute? Über ihre Träume. Die Soldaten hatten geträumt, dass Gideon sie besiegen würde. Natürlich im Bilde. Und die hatten Angst auf einmal. Die hatten Angst. Wenn du Angst hast, hat Gott gemeint zu Gideon, dann lass ich kurz mal die Feinde vor dir Angst haben. Ich habe da so meine Methoden. Gott wirkt auf Ebenen und an Stellen, wo wir uns das manchmal überhaupt nicht denken. Das ist sehr beruhigend, dass nicht meine kleine Lebensebene die Spielwiese Gottes ist, sondern der ist da und da und da und da gleichzeitig. Und das erhöht mein Vertrauen in diesen Gott enorm, denn kein anderer kann das. Und dann die Kampfausrüstung. Ja, ihr kennt das Gideon-Zeichen. Was hat Gott denen zugemutet? Kein Schwert, keine Kanone, keine Rennkamele, gar nichts. Ein läppisches Instrument, ein Horn, einen Krug und eine Fackel. Die werden alle den Kopf geschüttelt haben. Das ist doch lächerlich, was hier abgeht. Und sie hätten drei Hände gebraucht, um sich erstmal zu sortieren. Gott mutet das Gideon zu. Er demonstriert ihm geradezu seine Unfähigkeit, seine Schwachheit. Wozu ist das gut? Und doch, Gideon geht. Er zieht los mit diesen nur noch 300 Leuten, mit dieser Mini-Armee. Und er weiß nicht, wie es überhaupt gehen soll. Er hat keine Ahnung, was Gott jetzt vorhat. Aber er geht und überwindet sich den Feind. Was sollten sie machen? Sie sollten es laut machen, mit Horn stoßen, Krüge zerdeppern und dann die Fackeln, die da drin waren, hochhalten und schwenken und das rund um das Lager, sodass der Eindruck entstand, da steht eine Riesenarmee und uns. Wir sind umzingelt und hoffnungslos verloren. Und genau das ist eingetreten. Die sind alle weggelaufen. Gott schafft das. Wir sind da oft nur Werkzeuge, die uns fragen, was hat Gott da vor? Und nach unserem Menschenverstand ist das unlogisch, was Gott manchmal macht. Und doch, seine Logik ist 10-mal besser als unsere. Er hat den Durchblick, er hat den Überblick. Wir haben ihn nicht. Und wir lesen in der ganzen Geschichte nicht, dass ein einziges Schwert zum Einsatz kam. Der Prophet Daniel, der sagt einmal in seinem Buch, ein Volk, das seinen Gott wirklich kennt, das wird sich als stark erweisen und handeln. Und ich glaube, das ist mein Problem und vielleicht auch deins. Das Maß meines Umgangs mit Gott, meine persönliche Ebene, meine persönliche Beziehung, mein Vertrautsein mit Gott und mein Vertrauen in ihm, ja noch mehr, dass ich meine Abhängigkeit von ihm, egal in welchen Lebenssituationen, ob das in der Ehe ist, in dem Beruf, in der Schule, in der Gemeinde, irgendwo haben wir immer Probleme, die uns zu schaffen machen, dass wir dann unsere Abhängigkeit von Gott sogar als Glück bezeichnen, das macht uns stark. Und ein letzter Punkt, ich will das nicht lange hinauszögern. Es gibt ein Wort im Neuen Testament, dafür ist Gideon eigentlich eine wunderbare Illustration, wie das so oft in der Bibel ist. Einer hat mal gesagt, das Alte Testament ist eigentlich das Bilderbuch Gottes. Und zwar sagt Paulus einmal an die Korinther, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist auch ein absurdes Wort, das ist eigentlich unlogisch. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber es ist die Antwort, es ist meine Antwort, vielleicht auch deine Antwort auf Gottes Zusicherung. Hör mal, meine Kraft erweist sich gerade in deiner Schwäche. Alles, was du brauchst, ist meine Gnade. Das reicht. Bleib bei mir. Hör auf mich. Pflege eine Beziehung mit mir und du wirst wachsen in dieser Beziehung. Und die Geschichte Gideons, sie illustriert uns den Weg dahin, wie man aus der Schwäche Kraft gewinnt. Man braucht kein Siegertyp zu sein. Unsere Gesellschaft verlangt Siegertypen. Stärke demonstrieren, nicht Schwäche, egal wo. Auch in unseren zwischenmenschlichen Bereichen, da ist oft so viel Leistungsdruck drin, so viel, ich muss mich beweisen. Ich muss zeigen, was ich kann und ich muss mich profilieren und ich muss vor allem meine Schwächen verbergen. Nicht zugeben, dass etwas nicht funktioniert, dass wir da ein Problem mit haben. Wir buhlen so gerne um Anerkennung, um Aufmerksamkeit, um Bewunderung. Und auf dem Hintergrund klingt fast dieses Wort von Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, fast weltfremd, fast unrealistisch. Und doch ist es Gottes Wort an uns. Keiner ist gerne schwach. Wir lieben Kraftlosigkeit überhaupt nicht. Wir wünschen uns alles andere. Wir wollen alles im Griff haben. Wir wollen gern die 32.000 haben. Mit denen, ja, da kann man mit anfangen. Wenn das Konto gefüllt ist, dann geht's. Wenn. Aber wir haben es nicht im Griff. Wir können nicht alles machen. Wir wissen noch nicht mal wie. Und das Vertrauen von Gott, das Geduldige immer wieder neu fragen, Herr, was willst du, was möchtest du, was zeig mir deinen Weg mit mir, das muss erkämpft werden, ja, das ist nicht, fällt uns nicht in den Schoß. Aber wenn wir darum wissen, wen wir da im Himmel haben, wenn wir ein Volk sind, was wirklich erkennt, wer Gott ist, wie Daniel sagt, dann ist Schwäche keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Dann ist Schwäche eine geistliche Stärke. Und wir erleben vielleicht ganz neu wieder das Wort Jesu. Ihr kennt das sicher alle oder die meisten. Ohne mich könnt ihr überhaupt nichts tun. Ich kann Schwächen akzeptieren. Ich kann Grenzen akzeptieren. Ich muss nicht stark und autonom erscheinen. Und die Überzeugung, dass Gott trotz unserer Schwachheit und oft genug durch unsere Schwachheit unglaublich Großes bewirkt. Vielleicht sehen wir das in diesem Moment überhaupt nicht. Und erst hinterher wird klar, was unsere Zuneigung zu jemandem, unsere Zuwendung, unser gutes Wort, was wir gemacht haben, dass das Großes bewirkt hat. Das sehen wir vielleicht erst ganz später, vielleicht sogar erst im Himmel, ich weiß es nicht, dass das wirklich etwas ist, wo Gott mit uns arbeiten kann. Die Bibel ist voll von Beispielen über Menschen, die freimütig oder wo freimütig über die Schwächen von Menschen geredet wird. Nicht nur bei Gideon. Gerade weil sie keinen Grund hatten, stolz zu sein, kann Gott sie brauchen. Das war sein Geheimnis. Und hat nicht das ganze Evangelium mit einem kleinen, hilflosen Kind begonnen? Hat nicht das ganze Evangelium begonnen mit einem Zimmermannssohn, der in seiner heimatlichen Umgebung wenig ausrichtete, den man sein Leben lang in seiner Sanftmut und Schlichtheit völlig unterschätzte und der sogar, wie die Bibel selbst sagt, in Schwachheit gekreuzigt wurde? Hat nicht das Evangelium gerade mit dem angefangen? Und doch ist er Gottes starker Held. Gottes einzigartiger Held. Vielleicht ist diese Lebensweise, diese Sichtweise auf unser Leben, manche reden von einem Lebensentwurf, vielleicht ist das für mich und dich die Möglichkeit, unsere Gesellschaft, unsere Umgebung, unserem Arbeitsleben, in unserem schulischen Umfeld, in unserem Alltag, bei den Nachbarn, wo es ist, sie zu beeinflussen, vor allem ein christusfernes Umfeld. Vielleicht ist das gerade die Möglichkeit, uns nicht zurückzuziehen und nicht zu resignieren, indem wir selber etwas vorleben von der Art und Gesinnung unseres Herrn. Nicht als Glaubenshelden und keine Ahnung wie, sondern schwach, abhängig, schlicht anderen die Art und Gesinnung Jesu vorleben, damit man sehen kann, dass der Jesus König meines Herzens ist. Ich glaube, das überzeugt, vielleicht sogar mehr als viele Worte, und das bringt Gottes Kraft in uns schwachen, zerbrechlichen, manchmal auch resignierenden Gefäßen zum Vorschein. Wie diese Fackel aus diesen Krügen gezogen wurde. Und jeder wusste, das ist Gottes Sieg, das war nicht Gideons Sieg. Gottes Kraft wird in den Schwachen mächtig. Amen.